Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Glaubensleben, so hieß unsere Reihe, oder Glauben leben. Und zum Abschluss der Reihe haben wir das Thema gewählt, auf Kurs bleiben. Das gilt es ja im Glauben. Und ein Baustein der Predigt ist der Predigttext, den ich jetzt gerne vorlesen möchte, aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, die Verse 19 bis 25. In der Predigt geht es dann mehr um den zweiten Teil dieser Verse. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Bevor ich jetzt heute zum Bekenntnis schreite, so ein bisschen bei euch erstmal absichern. Und deswegen würde ich gerne einfach von euch zum Anfang mal wissen, wer von euch denkt eigentlich über sich, er hat einen grünen Daumen? Darf ich da mal so um das Handzeichen bitten? Also wer von euch würde sagen, ich bin jemand, der hat ein Händchen für Pflanzen? So ein paar. Ja, Werner, das ist gut, ne? Schon mal super. Auch Harald, das wäre gut, ja. Wer von euch würde denn sagen, eher jetzt nicht so? Ich bin da eher gefährlich für Pflanzen. Das beruhigt mich, ja. Das ist gut. Denn bei mir ist es so, also ich liebe ja meine Frau sehr und ich glaube, wir führen auch eine echt gute Ehe. Und das liegt daran, glaube ich, dass, oder ein Baustein davon ist, dass wir uns in unseren Stärken und unseren Schwächen total gut ergänzen. Also was ich nicht, das kann sie gut und was sie nicht so gut kann, das kann ich gut. Und das ist natürlich toll, weil man sich dann immer gegenseitig unterstützen kann und helfen kann. Ne? Nur bei einer Sache habe ich den Eindruck, da haben wir irgendwie die ungünstige Kombination, dass wir da beide sehr, sehr, sehr schwach sind auf der Brust. Und das ist der grüne Daumen. Ja. Also bei uns, unsere Fensterbank ist immer so, je nachdem, wenn wir Pflanzen gekauft haben, ist sie voll und eine Zeit später ist sie wieder halb leer, ja. Das hat immer so eine gewisse Tendenz und letztens hat meine Schwiegermutter, wollte meiner Frau eine Pflanze mitgeben und hat gefragt, willst du die nicht mitnehmen? Ja, und dann hat sie gesagt, Mama, was soll ich mit der Pflanze? Ich kann die jetzt auch nur zum Sterben in Annes Arbeitszimmer stellen, ja. Also ist so ein bisschen, ist bei uns ein bisschen schwierig und also als Beweis. Also das ist der Fikus aus meinem Arbeitszimmer. Er ist einer von drei derzeitig Sterbenden. Und ich stelle ihn mal, das ist auch ganz gut, ja. So als Kontrast jetzt mal daneben an dieser Stelle. Und liebe Geschwister, weil ich mich so gut auskenne im Eingehen von Pflanzen, weiß ich auch, jedes stirbt anders. Ja, das kann ich sagen, ja. Der Einzige, der bei uns bis jetzt überlebt hat, ist unser Hibiskus und der hat deswegen überlebt, weil der immer relativ lange ganz erbärmlich die Blätter hängen lässt und aber sofort wieder da ist, wenn man ihm Wasser gibt. Ja, der ist also echt hart im Nehmen. Aber der Fikus ist mein Feind. Denn beim Fikus ist das überhaupt nicht so. Und immer wenn ich einen Fikus kaufe und ich mag den eigentlich, passiert aber Folgendes, ja. Entweder ich bekomme einen und peppel den dann so eine Zeit lang motiviert mit Mühe auf und dann kriegt er wieder Blätter und alles ist gut und dann steht er da so in Saft und Kraft. Oder ich kaufe vielleicht einen, das passiert dann eher so. Und dann ist auch alles schön und ich freue mich daran und ich nehme mir immer mal vor, mein Arbeitszimmer so zu begrünen, weil ich eigentlich gerne so inmitten von Pflanzen arbeite. Und dann kommt der Stress. Ich bin ja dann Lehrer, weiß ich nicht, Klausurphase kommt, Zeugniskonferenz, weiß ich nicht was. Und dann habe ich mal so 2-3 Wochen einfach überhaupt keinen Sinn dafür. Ja, dann ist mir das auch total egal. Und meine Frau verirrt sich sowieso nicht so viel in mein Arbeitszimmer, weil es immer chaotisch ist und sie einen Rappel kriegt und so. Und dann hat sie gesagt, ich gehe einfach gar nicht mehr rein. Und dann steht irgendwie dieser Fikus allein in meinem Arbeitszimmer und der sieht auch echt gut aus und hält sich ganz toll. Man sieht nämlich dann 2-3 Wochen lang gar nicht, dass er kein Wasser bekommt. Der sieht immer genauso aus wie vorher, ja. Ich weiß, kennt ihr das? So ein Fikus, der nimmt einem das ja scheinbar nicht übel, ne. Der sieht immer noch total grün aus und voll in Saft und Kraft und so. Kommt so der zweite Punkt, die Stressphase ist vorbei. Und dann denke ich mir, oh, den Fikus. Ich habe den Fikus schon lange nicht mehr gegossen, ja. Ich gehe dann also zum Fikus hin mit der Gießkanne. Und dann sehe ich das Unheil sehe ich schon kommen, ja. So 2-3 kleine Blätter liegen da schon auf dem Boden. Und die anderen Blätter, die sehen so recht trocken aus, ja. Und dann greife ich einmal so vorsichtig nach dem Topf und mache so, ja, und in dem Moment, wuff, ja, plötzlich stehe ich bis zu den Knöcheln in Fikusblättern und der Baum ist kahl, ne? Und ich denke immer, oh, ja, schon wieder einer tot. Aber zum Glück ist ja, also zum Glück nimmt mir der Fikus das ja nicht übel. Wie ihr sehen könnt, hat er ja noch so ein grünes Blatt und ich bin recht optimistisch. Ich nach dieser Predigt schwöre ich gieße ihn und werde ihn versuchen wieder zu beleben und 2 zu verhindern, so, ne? Warum erzähle ich das? Die Bibel ist voll, wenn man genau guckt, von Metaphern, wie geistliches Wachstum funktioniert. Und ich glaube, der Fikus ist eine echt gute Metapher dafür. Und andere Metaphern im Zusammenhang mit Pflanzen und so, die kennt ihr auch, ja, ganz viele. Also der Baum gepflanzt an Wasserbächen, das Feld, das so zur Ernte bereitsteht, die Rebe am Weinstock, der Baum, der Früchte bringt, ja. Aus dem Senfkorn wächst ein großer Baum. Also die Bibel hat so ganz viele Bilder, wo sie irgendwie in diesem natürlichen Zusammenhang deutlich macht, eigentlich wäre es als Christen, so ist es bei uns so gedacht, dass wir wachsen und Frucht bringen. Ja, wir sollen zu so einer Reife gelangen. Und da gibt es nicht nur Pflanzenbilder, da gibt es auch eine ganze Menge andere Bilder, die wir in der Bibel finden. Aber das ist so ganz ein ganz eindrückliches. Und ein anderes ist beispielsweise das Haus, das auf Sand gebaut ist. Und dann kommt der Sturm und das Haus ist nicht sauber gebaut und wird weggehauen. Oder beispielsweise auch das Schiff, das vom Kurs abkommt, sobald der Wind von rechts oder links weht. Und das ist im Grunde genommen das, worüber ich heute reden möchte. Dieser Grundgedanke, der in ganz vielen Bildern vorkommt. Wir haben als Christen eigentlich ein Ziel, zu dem wir hinwachsen sollen. Aber oft kommen wir vom Kurs ab, haben doch kein sauberes Fundament und geraten ins Wackeln oder gehen eben langsam und allmählich ein, statt Früchte zu tragen und zu wachsen. Und da, um sich diesen Zusammenhalt zu verdeutlichen, hilft uns, glaube ich, der Bibeltext, den wir gelesen haben. Das Erste, was wir nämlich lernen können, ist, alles, was lebt, alle Pflanzen, wachsen ja zu etwas hin. In der Regel richten sie sich nämlich nach der Sonne aus, woher sie ja Licht und Leben bekommen. Ja, es gibt ja jeder braucht ja Licht, also selbst die, die im Dunkeln wachsen und ganz, ganz wenig brauchen, irgendwas brauchen sie schon auch. Und außerdem wachsen ja Pflanzen in den Boden rein, um sich so Nährstoffe zu holen. Ja? Das heißt, einmal nach oben zur Sonne und dann in den Boden, um diese Nährstoffe zu bekommen. Und für uns als Christen ist ja klar, worin dieses Ziel besteht. Es ist Jesus Christus. Wir haben ja im Text, im Hebräerbrief gerade eben gelesen, Jesus ist derjenige, was hat er getan, der uns einen Weg zum Leben eröffnet hat. Jesus möchte, dass wir leben und er hat uns einen Weg gezeigt und er möchte jetzt, dass wir diesen Weg gehen und auf diesem Weg bleiben, um dieses Leben auch zu leben. Deswegen sollen wir unser ganzes Leben auf Jesus Christus ausrichten. Jetzt kann es natürlich sein, dass du hier heute Morgen im Gottesdienst sitzt und dich fragst, warum soll ich das machen? Also irgendwie habe ich mit Jesus nicht so viel am Hut oder ich habe schlechte Erfahrungen gemacht oder ja, warum soll ich mich auf Jesus Christus ausrichten? Und dafür gibt dir der Predigttext einige echt gute Gründe. Erstens, Jesus ist der Weg zum Leben. Das haben wir ja gerade gelesen. Jesus oder die Bibel sagt uns, alle Menschen, die von Gott fern sind, sind eigentlich geistlich tot. Sie sind wie so Pflanzen, ja. Da passiert nichts. Sie sind eigentlich geistlich tot. Sie merken das aber oft gar nicht mehr, ja, weil wir so lange schon so leben, dass uns eigentlich gar nicht klar ist, wie wir eigentlich leben sollten. Und wir haben jedes Gespür für diesen Mangel verloren. Und in dieses Vakuum rein, ja, kommt jetzt Jesus Christus und er hat ein Anliegen für unser Leben. Er möchte, dass wir wachsen, er möchte, dass wir Leben haben. Er möchte, dass wir Beziehung zu unserem Schöpfer aufnehmen. Und du bist ihm wichtig. Und das kannst du daran sehen, und das steht ja hier auch, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Ja? Im Text steht ja, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet. Jesus ist für dich gestorben. Das ist ja der ultimative Beweis dafür, dass du ihm wichtig bist. Also Jesus hat nicht nur einfach irgendein Anliegen für dein Leben oder findet das gut, wenn es dir gut geht. Ja, da wird ja nicht ein Like mal drunter gesetzt von Gott, so gefällt mir. Sondern er hat ein echtes Anliegen, dass dein Leben gelingt. Und das ist fast noch viel entscheidender, neben diesem Anliegen hat Jesus ja auch demonstriert, dass er die Macht hat, durchzusetzen, was er sich für dein Leben wünscht. Denn Jesus ist für dich gestorben, um deine Schuld in die Verbannung zu schicken und dich mit Gott zu versöhnen, sondern er ist ja auch auferstanden. Das heißt, wir sind in der Situation, die man sich ja im Leben nur wünschen kann, dass nämlich derjenige, der uneingeschränkte Solidarität mit uns hat und der möchte, dass unser Leben gelingt, gleichzeitig noch in der Position ist, dass ihm alle Macht übertragen worden ist. Ja, wann hat man sowas im Leben schon mal? Ja? Dass derjenige, der uneingeschränkt gewogen ist, gleichzeitig auch noch alle Mittel in der Hand hat. Das ist ja eine traumhafte Vorstellung. Ja? Und Jesus sagt, er möchte das tun. Er möchte, dass dein Leben gelingt und er will das umsetzen. Und daraus folgt, und das ist der vierte Punkt, und der hat jetzt wieder eng mit der Predigt zu tun, Jesus möchte dir einen Weg zeigen, wie du dich vor Krisen in deinem Leben sichern kannst und schützen kannst oder, wenn du doch in die Krise gerätst, wie du aus dieser Krise wieder rauskommst. Und das ist total gut für uns. Jesus ist kein Verkäufer bei Teleshopping 24, der dir das Blau vom Himmel verspricht, sondern Jesus hat ein Anliegen und er möchte Dinge in deinem Leben konkret umsetzen und er möchte helfen und er kann auch helfen. Und wenn du hier in der Gemeinde Menschen fragst, dann können dir ganz viele sagen, wie ihnen Jesus ganz praktisch geholfen hat, aus Krisen und Problemen rauszukommen. Und deswegen, wenn du noch nicht motiviert bist, wenn du noch unsicher bist, ob du dein Leben auf Jesus Christus ausrichten möchtest, dann fasse heute den Entschluss, dann mach das. Dann sprich nach dem Gottesdienst jemanden an, es gibt dir immer ein Gesprächsangebot und sag, wie kann ich das machen? Wie kann ich mein Leben auf Jesus Christus ausrichten? Wie kann ich dieses Leben ergreifen, das mir Gott in Aussicht stellt? Jetzt gehe ich aus, dass die meisten hier sitzen, das für sich schon entschieden haben. Und deswegen ist für uns die Frage, was folgt jetzt konkret daraus? Wenn ich das einmal entschieden habe, wie gehe ich jetzt als Christ diesen Weg weiter? Und der Schreiber des Hebräerbriefs macht hier eigentlich nur einen zentralen Punkt. Ihr könnt ja jetzt viel da reinschreiben, aber aus dieser ganzen Geschichte, ja, was folgt jetzt daraus, dass Jesus das alles für uns getan hat, macht er nur einen wirklich praktischen, ganz konkreten Punkt. Er schreibt nämlich, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen können, Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Das ist die einfache Anwendung, die der Schreiber hier macht, ja? Wenn du jetzt das tun willst, wenn du Gemeinschaft haben willst, ja, dann klinke dich ein in die Gemeinschaft der Christen. Ja, komm zu den regelmäßigen Veranstaltungen und es sind dir hier übersichtlich viele Punkte. Ja? Also übernimm Verantwortung für deine Geschwister innerlich und vielleicht auch konkret dadurch, dass du Dinge tust und gastfreundlich bist oder irgendwie mitarbeitest oder so. Ja? Nimm an eine Gemeindeveranstaltung teil. Ermutige deine Geschwister, sporne sie an zu Liebe und guten Werken, motivieren und lass dich selbst motivieren zu Liebe und guten Werken. Das ist christliche Gemeinschaft, ja. Nichts anderes tun wir hier eigentlich, wenn es gut läuft den ganzen Tag. Wir spornen uns einfach gegenseitig an und ermutigen uns, Liebe und gute Werke zu tun. Und Das ist ja auch die Kernaufgabe, die Jesus uns übertragen hat. Ja? Er sagt ja im Grunde genommen, ihr seid jetzt in diese Welt gestellt, ja, lasst euer Licht leuchten unter den Menschen. Wie tun wir das? Liebe und gute Werke. Untereinander hier in der Gemeinde und anderen Menschen gegenüber. Ja? In ganz verschiedenen Formen. Dadurch, dass wir praktisch helfen, dadurch, dass wir die Bibel rausholen und weise Ratschläge vielleicht auch geben, dadurch, dass wir die Liebe Gottes weitersagen, tun wir das alles. Und liebe Geschwister, ihr wisst das alle, keine Krise lässt sich so gut und schnell vorantreiben, wie wenn ich diesen Punkt ignoriere. Ich meine, ihr alle kennt Leute, von denen ihr sagen würdet, all sehr stark im Glauben gestanden, haben echt gut da irgendwie solide was gehabt und jetzt wandeln sie auf sehr anderen Wegen. Ja? Und irgendwo dazwischen ist ihnen die Gemeinde abhanden gekommen. Also ich kenne kaum Christen, die mitten in der Gemeinde aufgestellt sind und dennoch dauerhaft in Krisen verweilen. Das mag es auch in Einzelfällen geben, wenn ein schweres Leid trifft oder große Probleme sonst irgendwie sich aufgestaut haben. Ich will das nicht pauschalisieren, ja. Aber in aller Regel ist es doch so, der Gang ist immer der gleiche. Jemand hat irgendwie Probleme, er zieht sich zurück, er kommt nicht mehr regelmäßig, man sieht ihn nur noch vereinzelt. Weil er sich aus der Gemeinde zieht, fehlen ihm die Ratgeber, die Unterstützer, die Motivatoren. Er gerät tiefer in die Krise, er kommt noch seltener. Irgendwann hat man ihn monatelang im Gottesdienst nicht gesehen. Ja, irgendwann fragt man mal nach, was ist los? Und dann eigentlich gar nichts mehr. Hier, alles abgefallen, alles sieht schwierig aus. Ja, große Zweifel, große Probleme. Das ist der typische Gang. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt uns deutlich, beweg dich in die Gemeinschaft der Christen rein. Bleibe in dieser Gemeinschaft, weil dich diese Gemeinschaft schützt. Sie motiviert dich. Es ist ja auch logisch, es ist total schwer, in einer Gruppe von Nachfolgern Jesu Christi nicht Jesus nachzufolgen. Ist einem ja irgendwie auch nachvollziehbar. Ne? Wenn du in der Gemeinde bist, dann ist es schwierig, sich in ganz andere Richtungen zu orientieren, die mit der Gemeinde nicht zusammenpassen. Ja, das ist einfach Schwarmintelligenz, wenn man so möchte, ne? Man kann sich auch eine Zeit von der Gemeinde tragen lassen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle ermutigen, nimm das ernst. Ja? Das ist nicht einfach nur eine fromme Pflicht oder so, sich da jetzt zu prügeln und zu sagen, heute gehe ich einmal zum Gottesdienst, obwohl ich keine Lust habe. Das ist gelebter Schutz. Das ist das Anlegen guter Gewohnheiten. Ja? Und auch sich in die Gemeinschaft tiefer hinein zu verwurzeln. Nicht einfach nur passiv da zu bleiben, immer zu kommen, immer zu hören. Ja? Das ist gut, aber frag dich doch ehrlich, wer merkt denn, wenn ich nicht mehr komme? Ja, wenn du einfach nur kommst und zuhörst, dann wird das niemand merken. Wenn du Glück hast, haben sich ein paar Leute mit dir unterhalten, aber in der Regel passiert das nicht, sondern das passiert dann, wenn ich meine Wurzeln anfange, in die Gemeinde zu schlagen, ja? Wenn ich Beziehungen mit Leuten aufbaue, wenn ich mich irgendwo nach Verantwortung ausstrecke, wenn ich mich verbindlich mache, wenn ich Mitglied werde, etc. Ja? Das sind doch die Dinge, wo ich dann merke, jetzt fange ich an, Wurzeln zu schlagen und wenn ich jetzt in Probleme komme, dann aktiviere ich ganz automatisch ein Bild um mich herum von Leuten, denen das auffällt und die sich beginnen, um mich zu kümmern. Ja? Und das ist heilsam und das ist gut. Und diese Leute fangen an, mich zu motivieren und mir ihre Liebe zu erweisen. Und das trägt mich unter Umständen durch die Krise durch. Und dazu möchte ich dich heute Morgen ermutigen, das ernst zu nehmen. Jetzt gibt's noch so ein paar andere Punkte, die für unser Glaubensleben auch ganz entscheidend sind. Auf die kommt der Schreiber hier nicht. Die will ich aber an dieser Stelle ergänzen. Und ihr kennt die im Grunde genommen schon alle. Der erste Punkt, regelmäßiges Studium der Bibel. Die Bibel ist ja Gottes Gebrauchsanleitung für unser Leben. Wenn du sie liest und dich dran hältst, dann kommst du Gott automatisch näher. Ja? Das schreibt ja auch der Psalmist, Psalm 119. Ich lese mal die Verse 100 bis 106. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, altgewordene Menschen, denn ich rein Ordnung. Von jedem bösen Weg halte ich meinen Fuß zurück, um dein Wort zu befolgen. Von deinen Rechtsbestimmungen weiche ich nicht ab, denn du selbst hast mich darin unterwiesen. Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden, ja, sie sind süßer noch als Honig. Aus deinen Ordnungen gewinne ich Einsicht, darum hasse ich jeden Weg der Lüge und der Falschheit. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen und halte mich daran. Die Rechtsordnung, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt, will ich befolgen. Ja? Das ist Krisenschutz. Das ist echter Krisenschutz. Ne? In der Bibel zu Hause zu sein und zu wissen, wo sind die Leitplanken in meinem Leben und sich da auszukennen. Und Wir haben zwei Möglichkeiten im Grunde genommen. Wir können das jetzt ernst nehmen und anfangen, die Bibel zu studieren und uns darin auszukennen. Oder wir können das einfach nicht tun und müssen dann aber damit leben unter Umständen, dass wir, wenn es irgendwann dunkel wird, stürzen, weil uns das Licht fehlt. Ja, und das ist ja ganz oft so. Ich meine, schaut euch Jesus in der Wüste an bei der Versuchung. Ne? Da kommt der Teufel und versucht ihn und er hat schlimmen Hunger und er bietet ihm Brot an. Und er hat ja alle Machtfülle und er bietet ihm Weltherrschaft und alles an. Ja? Wie geht Jesus mit dieser Versuchung um? Er nennt einfach drei Bibelverse an dieser Stelle. Das ist die ganze Sache und damit ist das abgeschmettert. Und es ist für uns total entscheidend, dass wir uns in der Bibel gut auskennen. Ja? Manchmal ist der Unterschied eines Christen in der Krise und demjenigen, der nicht in die Krise gerät, ausschließlich der Unterschied, dass sich derjenige, der in der Bibel auskennt, das, was ihm begegnet, einordnet Bibel her und weiß, wie er das nehmen muss, während der andere total verunsichert wird und dann in so eine Abwärtsspirale reinkommt. Ja? Deswegen an dieser Stelle möchte ich euch ermutigen, ne? Nehmt dieses Licht, studiert regelmäßig in der Bibel. Das Zweite, Gebet als Lebensstil. Der Apostel Paulus schreibt an die Thessalonicher, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ich sage es nochmal, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und die Vorgabe ist eigentlich klar, ne? Da muss man jetzt nicht lange drüber reden. Der Satz ist, glaube ich, für jeden einfach und verständlich. Dabei geht es aber jetzt nicht nur darum, dass wir irgendwie am Tag mal ein Gebet sprechen oder so, ne? Sondern dabei geht es darum, dass wir Gebet als Lebensstil mitnehmen in unser Leben und das ausbauen. Wir sollen als Christen unser ganzes Leben lang jederzeit mit Gott im Austausch sein. So ist ja unser Leben gedacht, ja? Wenn wir jubeln, jubeln wir als Christen vor Gott. Und wenn wir seufzen unter der Last, dann seufzen wir zu Gott. Und wenn wir tanzen, dann tanzen wir vor dem Herrn. So ist ja unser Leben gedacht. Alles, was wir tun, tun wir eigentlich in der Beziehung mit Gott. Und deswegen meint Gebet jetzt nicht in erster Linie, mich hinsetze, die Hände falte und sage, jetzt muss ich aber ein Gebet sprechen. Ja? Sondern Gebet meint, ich suche in meinem Alltag jederzeit den Austausch mit Gott. Ihr Lieben, es besteht eben doch ein erheblicher Unterschied zwischen jemandem, der nachdenkt über etwas und jemandem, der, bevor er nachdenkt, nur vielleicht ganz kurz, ja, einfach den Gedanken hat, Jesus, ich möchte gerne, dass du in meine Überlegungen mit reinkommst und mir da Unterstützung gibst. Das ist nur ein kurzer Gedanke. Das würden wir vielleicht nicht mal als Gebet werten. Aber ob ich diesen Gedanken denke oder ob ich mein Herz kurz bereit mache dazu, das macht eben vielleicht doch den Unterschied aus, ob ich in meinen Gedanken eine Weisung Jesu erfahre, wie ich jetzt weitermachen soll oder ob ich mir irgendeinen Blödsinn ausdenke. Das kann manchmal der Unterschied sein. Wenn ich in eine schwierige Situation gerate und ich denke, oh, jetzt wird's heikel, ja, das kurze Stoßgebet, wie vielen Leuten hat das schon Rettung gebracht? Dass einfach man kurz denkt, Jesus, hilf mir, aber allein dieser kurze Gedanke, ne, der kann den Unterschied machen zwischen einem mutigen und hoffnungsvollen Vorangehen oder einem verzagten Zurückziehen. Und das meint Gebet als Lebensstil. Und ich glaube, kein wirklicher geistlicher Erfolg für einen Christen ist errungen worden ohne Gebet. Gebet ist die totale Grundlage dafür, dass wir als Christen wachsen und gedeihen können. Wenn wir das nicht haben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Fehlentwicklungen sich einstellen. Dritter Punkt. Gute Rituale. Gott hat uns Rituale gegeben, um unser Leben und unseren Glauben zu strukturieren. Wir praktizieren die im Kleinen und im Großen. Kleine Rituale sind zum Beispiel das Abendmahl. Wir treffen uns als Gruppe, feiern das Abendmahl. Wir treffen uns als Christen, wir beten das Vaterunser. Das sind Rituale. Das bringt uns auch als Gruppe zusammen. Große Rituale sind zum Beispiel die großen Festtage, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, die strukturieren unseren ganzen Jahresablauf, wenn wir uns daran halten. Wir können uns entscheiden, diese Rituale durchzuführen und damit unser Leben zu strukturieren, oder wir lassen sie beiseite und ignorieren Gottes Hilfestellung für unser Leben. Rituale sind wie so ein Schutzwall um unser Leben. Ja? Wenn wir Orientierung verlieren und nicht wissen, wie wir uns verhalten sollen, tragen uns die Rituale durch. Wir können ihnen einfach eine Zeit lang folgen. Es ist nicht sehr sinnvoll, jahrelang Ritualen zu folgen, die man nicht versteht. Ja, aber wenn man ein Ritual einmal erarbeitet hat und sich das zu eigen gemacht hat, dann kann einen das durchaus eine ganze Weile lang tragen und einem Kraft geben, auch wenn man eigentlich eine Durststrecke hat. Beispielsweise eben eine stille Zeit morgens früh, die einen immer wieder in den Tag reinstarten lässt und einen ermutigt. Beispielsweise, dass ich mir angewöhnt habe, regelmäßig mit jemandem über meine Probleme zu sprechen und mich von ihm ermutigen zu lassen, ja, Beichte nennt man das ja in der Landeskirche auch. Das ist auch nicht falsch in unserem Bereich. Solche Rituale können mir helfen und strukturieren und helfen vor allen Dingen, wenn ich sie sinnvoll aufgestellt habe, dass ich nicht einseitig mich in irgendeine Richtung entwickle, sondern die Rituale sorgen automatisch dazu, dass immer wieder Gedanken reinkommen. Beispielsweise hat ja der Veit jetzt heute für die Stadt gebetet, ne? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal für die Politik gebetet habe, aber dadurch, dass wir als Gemeinde dieses Ritual haben, ist mir jetzt nochmal bewusst geworden, ach, das ist ja meine Aufgabe und ich bin an dieser Stelle wieder ermutigt worden, das doch zu praktizieren. Ja, da habe ich jetzt nichts für getan. Das hat das Ritual mir sozusagen geleistet und das war weise von uns als Gemeinde, das aufzunehmen in unsere Gottesdienste, damit jeder darauf hingewiesen wird. Und wir finden auch Rituale in der Bibel. Ganz klar, zum Beispiel bei Jesus in Markus 10 lesen wir, Jesus brach von dort auf und ging in das Gebiet von Judäa und auf die andere Seite des Jordans. Wieder kamen die Menschen in Scharen zu ihm und wieder lehrte er sie, wie es seine Gewohnheit war. Ja, also es war Jesu gute Gewohnheit, er kommt an einen Ort und er lehrt erstmal nur halt die Kranken. Wir lesen zum Beispiel an anderer Stelle von Paulus, wenn der in eine neue Stadt kam und das Evangelium verkündet, mal in die Synagoge und verkündet den Juden das Evangelium. Wenn die das nicht hören wollen oder nicht annehmen, dann geht er zu den Heiden. Ja? Das sind sinnvolle Gewohnheiten, die den Leuten helfen. Also, vier Dinge. Gemeinschaft der Christen, Bibel studieren, Gebet als Lebensstil und Rituale aufbauen. Jetzt ist der Punkt, das ist nicht sonderlich kompliziert, ehrlich gesagt. Ja? Also, wenn man sich jetzt überlegt, was beinhaltet das, dann kriegen wir das alle relativ hin. Und trotzdem ist meine Erfahrung, viele haben damit enorme Probleme. Also wenn man jetzt einfach mal dann fragt unter Christen so, wer schafft es regelmäßig eine stille Zeit zu machen und jeden Tag in der Bibel zu lesen? Wer würde sagen, er betet den Tag über verteilt und so? Und da muss ich mich auch einschließen an ganz vielen Stellen. Keine gute Bilanz, ja. Also viele Christen sind da nicht gut aufgestellt bei diesen ganz grundlegenden Basics. Und das liegt ja offenkundig nicht darin, dass sie schwer sind. Muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Woran liegt das dann? Ich glaube, hier geht's um Prioritäten. Es ist eine einfache Prioritätenfrage. Man muss ganz ehrlich sagen, also grüner Daumen hin oder her. Ja, ich bin nicht zu blöd, meinen Fikus zu gießen. Ja, ich weiß, ein Fikus braucht Wasser und ein Fikus braucht Sonne. Den muss ich regelmäßig gießen und dafür bin ich nicht zu blöd. Aber ganz ehrlich, wenn ich Stress habe, habe ich da keinen Bock drauf. Da habe ich anderes zu tun, als meinen Fikus zu gießen und an den zu denken. Da kaufe ich mir lieber 9. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Da lasse ich den gepflegt eingehen und kaufe mir 9. Ja, das Problem ist, als Christen funktioniert das aber nicht so. Als Christen können wir nicht sagen, wir gehen irgendwo, schicken das Ding in die Bresche und dann irgendwann holen wir es einfach wieder raus. Ja, es ist unser Leben. Und deswegen müssen wir das von vornherein sinnvoll ausrichten. Und da ist meine Erfahrung, diese simplen vier Dinge, die werden einfach unterschätzt. Sie werden einfach unterschätzt. Viele Menschen sind auf der Suche nach starken geistlichen Erlebnissen. Ja, sie wollen Jesus erleben und das ist auch gut. Aber dabei unterschätzen sie die einfachen und simplen Basics, die der Glaube hat und versuchen zu fliegen, bevor sie laufen gelernt haben. Und dabei kommt dann logischerweise auch relativ schnell eine Krise raus. Wann immer ich mit Leuten rede, die in der Krise sind, ja, sieht es in diesen Bereichen oft grauenhaft aus. Muss man sagen, dann frage ich und dann stellt man fest, Gemeinde ist nicht so richtig, ich habe noch nichts gefunden, ich bin nicht so richtig zufrieden in meiner Gemeinde, mitarbeiten tue ich eigentlich auch nicht, in der Bibel habe ich jetzt auch noch nicht geguckt, ich kenne mich da jetzt auch nicht so richtig aus, verstehe Bibel irgendwie so schwer, Gebet tut mir auch immer schwer, ja. Und da merkt man, da ist gar keine Substanz da, um mit dieser Krise überhaupt fertig zu werden. Also wie will man denn auch eine geistliche Krise bewältigen ohne geistliches Werkzeug? Es funktioniert nicht, es kann ja gar nicht funktionieren. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen ganz klar ermutigen. Ja? Ich sage euch nichts Neues, das wisst ihr alle. Aber wenn wir das, was wir wissen, nicht tun, brauchen wir mit dem Neuen erst gar nicht anzufangen. Ja? Ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte von dem Priester, der immer jedes Jahr die gleiche Predigt hält? Und der kommt immer und hält jedes Jahr die gleiche Predigt, ja. Und irgendwann kommen dann so nach dem dritten Jahr oder so, kommen dann so ein paar alte Männer zu dem und sagen, ja, also wir sind ja alle ein Fan von Ihnen und wir finden Sie alle total toll und so, ja. Und uns ist das aber aufgefallen, Sie halten eigentlich jedes Jahr immer am gleichen Sonntag die gleiche Predigt und so, ja. Könnten Sie da nicht mal was Neues machen? Ja, und dann sagt der Pfarrer, oh, sofort, ich mache sofort was Neues. Ihr müsst nur das umsetzen, was ich euch erzähle. Und dann kriegt ihr sofort von mir eine neue Predigt, ja. Und so ist das aber häufig. Ne? Wir lassen uns berieseln und wir kriegen immer neue Sachen serviert, aber wir setzen wenig um. Und gerade in diesen vier Sachen sollte das nicht so sein. Die meisten Motivationscodes gehen davon aus, dass man so ungefähr 4 Wochen braucht, um sich eine neue Gewohnheit anzueignen. Ja, sagen wir mal 30 Tage in etwa. Die ersten 10 Tage sehen immer so aus, dass ich noch ziemlich motiviert bin. Ja, ich habe mir was vorgenommen und dann die ersten 10 Tage bin ich voller Leidenschaft dabei und ich probiere das aus und es klappt auch irgendwie total gut und ich bin motiviert. Dann kommen die zweiten 10 Tage und die zweiten 10 Tage, die werden hart. Ja, meistens ist es dann, wenn man wieder anfängt mit dem Rauchen oder sowas. Ne? Weil man merkt, es ist doch sehr, sehr anstrengend, es kostet mich doch Kraft. Plötzlich tauchen andere Termine auf, man hat mal Stress, irgendwer ist krank. Weiß ich nicht, was ja im Leben da so passiert. Aber die zweiten 10 Tage sind meistens die herausfordernden 10, in denen ich das doch wieder aufhöre oder unregelmäßig werde. Und wenn ich aber durchhalte, dann kommen die dritten 10 Tage und in denen wird das wieder leichter und das Gehirn versteht meistens, das ist jetzt eine neue Gewohnheit, die muss ich einfach immer durchlaufen lassen. Da muss ich mich jetzt darauf einstellen, dass das neu dazugehört. Ja? Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dein Leben durchzuschauen in diesen 4 Bereichen und zu überlegen, wie stehst du da in diesen 4 ganz grundlegenden Bereichen und dir ein Projekt zu nehmen und das aufzubauen in den nächsten 30 Tagen. Das muss nichts Großes sein. Ja? Ich möchte dich ermutigen, einen kleinen Schritt zu machen. Ich meine, wenn ich jetzt nach dieser Predigt reumütig meinen Fikus nehme und ich gehe nach Hause und ich gieße den, ja, da kann ich nicht morgen früh in mein Arbeitszimmer kommen und sagen, sind da schon... Ja? So funktioniert das nicht. Das verzeiht mir der Fikus nicht so schnell. Ja? Der braucht eine Zeit lang, um sich wieder zu erholen. Aber wenn ich den anfange, gut zu behandeln und der noch lebt, ja, dann wird der aber in 3 Monaten besser aussehen. Und so ist das auch im christlichen Glauben. Wir können nicht erwarten, wir gucken jetzt in die Bibel rein, nachdem wir nie geguckt haben. Und eine Woche später kennen wir uns fantastisch aus. Ich meine, habt ihr mal gesehen, wie dick die Bibel ist? Und das ist ein schwieriges Buch, ja? Aber irgendwann müssen wir anfangen. Denn ganz ehrlich, was ist, glaubt ihr, der Unterschied zwischen jemandem, der nicht regelmäßig in der Bibel liest und jemandem, der 30 Jahre lang jeden Tag in der Bibel gelesen hat? Selbst wenn der nur 5 Minuten liest, selbst wenn der nur einen Abschnitt liest, 30 Jahre lang, jeden Tag einen Abschnitt in der Bibel gelesen. Wie oft hat er die Bibel durchgelesen? Ja? Was ist der Unterschied zwischen jemandem, der nicht regelmäßig betet und jemandem, der 30 Jahre lang daran gearbeitet hat, Gebet als Lebensstil in seinem Leben zu verankern? Die Unterschiede sind gewaltig. Gewaltig, die hast an dieser Stelle. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, nimm dir ein kleines Projekt. Das kann wirklich ganz simpel sein, zu sagen, ich möchte jeden Tag jemandem etwas Ermutigendes sagen. Das hast du erledigt innerhalb von 30 Sekunden. Ich möchte jeden Tag einen Abschnitt in der Bibel lesen, egal ob ich den verstehe oder nicht. Ja? Glaub, du musst das nicht verstehen. Wenn du auf jeder 10. Seite einen Abschnitt richtig verstehst, dann hast du damit dein ganzes Leben schon genug zu tun. Ne? Wenn wir uns um die Sachen kümmern, die wir verstehen, dann ist das schon Problem genug. So, ne? Aber die Gewohnheit, jeden Tag reinzugucken, trägt die Last auf die Dauer. Ja? Oder beispielsweise in der Gemeinde. Ne? Einfach sich vorzunehmen, regelmäßig die Gemeindeversammlungen zu besuchen. Ne? Wir sitzen auf den Gemeindeversammlungen immer in einer relativ überschaubaren Gruppe da, obwohl wir 380 Mitglieder haben. Ne? Es wäre gut, regelmäßig die Gemeindeversammlung, auch wenn es ein zusätzlicher Termin ist und so. Ja? Aber es ist jetzt auch nicht total überfordernd zu sagen, 2-mal im Jahr komme ich mehr zur Gemeindeversammlung. Ja? Versteht ihr, was ich euch sagen will? Es muss kein gewaltiges Projekt sein. Aber wenn du dir 30 Tage Zeit nimmst, das als Gewohnheit zu etablieren, es beibehältst und nach den nächsten 30 Tagen dir die nächste vornimmst, ja, dann schaffst du das, 12 neue gute Gewohnheiten in deinem Leben jedes Jahr zu etablieren. 30 Jahre lang. Ja? Das ist Wahnsinn. Ja, der Unterschied, der ist kaum messbar. Und dazu möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Ja? Jesus gibt uns sehr klare Entwicklungslinien, was für unseren Glauben gut und förderlich ist. Und er erwartet von uns, dass wir die Basics gewissenhaft umsetzen, damit wir zu Größerem weitergehen können. Das wissen Sie auch. Gewissenhaft umsetzen. Und da spielt das überhaupt gar keine Rolle, ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Da spielt es keine Rolle, ob du in der Krise steckst oder nicht. Und es spielt auch keine Rolle, ob du frisch im Glauben bist oder erfahren. Ja? Wenn du in diese Dinge Zeit investierst, dann werden sie dich näher zu Gott bringen. Ja? Das funktioniert. Man muss es aber konstant praktizieren. Und Jesus stellt uns Reife und Fülle in Aussicht und möchte, dass wir sie ergreifen. Dafür müssen wir aber treu und konstant arbeiten. Und um dich zum Abschluss zu ermutigen, was Gott für dich bereithält, möchte ich dir noch meinen Taufvers vorlesen. Und dass Gott mir diesen Taufvers gegeben hat, das zeigt ja auch irgendwie, dass er Humor hat, wenn man so an meinen Fikus denkt. Denn dort steht im Jesaja 58, Vers 11, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken und du wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.